most heroic thing we can do now. Let's look the truth in the face.
The Night King is coming.
The dead are already here.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Mid-Season-Surprise-Special von Der kleine Rat. Mein Name ist Patrick und bei mir ist die
Anne. Hi.
Hallo, Anne. Es freut mich sehr, mit dir zu reden.
Ja, es freut mich auch total, dich wieder zu hören, dass wir es doch jetzt sehr spontan doch hingekriegt haben, uns dann nochmal zu treffen.
Ja, am Tag der Arbeit treffen wir uns im virtuellen Raum. Das ist auch ganz schön hier. So jeder mal in seinem Sessel. Aber wir sehen uns ja wieder, also zum großen Abschlussgespräch der achten und finalen Game of Thrones-Staffel. Ja, die coolen Kids spielen draußen an diesem Tag der Arbeit, dem 1. Mai, und wir sitzen eben hier schön in unseren Podcast-Gruften und palabern vor uns hin.
Genau, und sinnieren über das, was wir jetzt die letzten 3 Wochen gesehen haben.
Ja. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. Der ganze Grund, warum wir sitzen, wir konnten nicht aufeinander verzichten, Anne und ich, und haben uns gedacht, naja, jetzt wäre mal so ein strategisch, glaube ich, ganz sinnvoller Punkt, um reinzugrätschen in die aktuelle Game of Thrones Staffel und mal so, ja, alles ein bisschen Revue passieren zu lassen und auch vorläufiges Resümee zu ziehen über das, was wir so halten, so von den Finalepisoden. Immerhin haben sich ja die Showrunner und HBO 2 Jahre Zeit gelassen, um dieses finale Pack von 6 Episoden auf uns loszulassen. Wir reden heute nur über die Episoden 1, 2 und 3 der 8. Staffel und alles, würde ich sagen, bis dahin ist Fair Game, also Spoilers galore bis dahin, und ja, ich glaube, das ist ausreichend so. Warnungstechnisch, oder?
Ich denke auch. Ja, ich denke auch. Und vor allem, also, viele hatten sich ja vorher schon gewünscht, glaubst du, dass wir uns da einmal die Woche dann treffen, weil wir schon gesagt haben, so, nee, das schaffen wir aber nicht. Und ich denke mal, damit können wir die Leute ein bisschen trösten und sagen, hey, ihr habt dann quasi nicht nur eine Besprechung dann so am Ende der Staffel, sondern ihr kriegt jetzt nochmal so einen kleinen Happen dazwischen.
Ja, ich finde das gut. Ist ja auch schmeichelhaft. Also uns freut das ja auch ganz ehrlich, wenn Menschen sagen, ja, könnt ihr nicht euch jede Woche treffen und wir möchten doch gerne mehr und knapp 3 Stunden pro Staffel reichen uns nicht, wir brauchen noch mehr Stoff. Das ist ja sehr schmeichelhaft und sehr schön und ehrt uns, aber ja, es gibt eben auch noch ein Leben abseits des Podcastens. Leider, muss ich sagen, manchmal. Und manchmal auch zum Glück.
Ja. Man kann sich's nicht mal aussuchen, aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir es jetzt doch so in irgendeiner Form geschafft haben.
Ja. Ich glaube, so auch das Centerpiece unseres heutigen kleinen Schnacks wird auf jeden Fall The Long Night, die lange Nacht sein. Also die Episode, die jetzt vor 2, 3 Tagen lief zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, das Battle-Showcase der aktuellen Staffel, der Kampf gegen die weißen Wanderer und die Eiszombies. Aber wir reden natürlich auch über Episode 1 und 2, also Winterfell, respektive A Night of the Seven Kingdoms. Wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Ein Ritter der 7 Könige wahrscheinlich, Königreiche.
Ich meine auch, der Königslande, ja.
Das ist ja das Schöne tatsächlich an den deutschen Titeln, da muss man dann auch mal die hier deutschen Verleiher oder Syndikatoren, also Sky, Amazon, iTunes, wer auch immer das entscheidet, loben, die sind immer relativ nah am Original.
Machen da nicicht so kreative Ergüsse wie manch andere Filmtitel, wo dann irgendwie komischen Untertitel noch mit reingeflanscht werden, wo ich auch fragt, so, nee, besser nicht.
Winterfell, die Gang ist zurück.
Yay! Yeah. Hey.
Also, Episode 1, wie war so deine Reaktion auf das Wiedersehen mit all unseren Lieblingen und weniger Geliebten?
Oh, ich fand das super, ich fand das so schön. So, es war ja dann, also sowohl die erste als auch die zweite Folge, ich glaube, das kann man ja so ein bisschen zusammenfassen, das war ja wirklich so diese Ruhe vor dem Sturm, wo du ja dann wirklich dieses sehr Konzentrierte hattest von wegen so, okay, du hast jetzt quasi de facto eigentlich nur noch 2 Locations. Du hast dann King's Landing, wo Cersei da rumwuselt, und du hast dann eben Winterfell, wo sich eigentlich fast alle dann irgendwie treffen. Und es hatte wirklich sowas so Klassentreffenmäßiges und so. Und dann verschiedene Figurenkonstellationen, die dann zum einen sich wieder treffen oder neu treffen und neu formatieren. Und das war einfach so schön. Und es waren einfach schöne Dialoge dabei und schöne, ja, ich weiß nicht, irgendwie allein so Sachen wie, dass Arya dann wieder auf Gendry trifft und so, den der total toll findet, oder dann auf den Bluthund dann trifft und so, und die dann erstmal sich austauschen und man erstmal gucken so, okay, wie geht man jetzt miteinander um, oder wie Tyrion auf seine ehemalige Ehefrau trifft, Sansa, und wie gehen die miteinander um, oder wie wird Dany überhaupt in Winterfell aufgenommen, so, das war ja auch eine sehr, sehr schöne Dynamik alles, und ich habe das so gefeiert, ich fand das super. Wie ging es dir damit?
Ja, ich hatte auch meinen Spaß, muss ich sagen. Also ich hatte durchaus Freude daran. Man kann schon sagen, ich meine, da wurden ja auch einige kritische Stimmen laut, da passiert relativ wenig in Winterfell, aber ich finde, ich fand es vollkommen adäquat, und also adäquat ist ein viel zu schwaches Wort, passend und eigentlich auch erfreulich darüber, wie sie das gehandelt haben, also dieses Wiedersehen nach über 2 Jahren. Mal ganz ehrlich, also nicht jeder macht es wie wir und recapped und rewatcht jetzt alle 7 Staffeln kurz vorab nochmal und sagt dann, ja, wo bleiben sie jetzt? Ich kann mich noch einmal, und also das Gedächtnis ist, sagen wir mal, noch relativ frisch oder unsere Erinnerung daran. Aber für die meisten Menschen war es eben so, man hat die Figuren eben 2 Jahre nicht gesehen. Und da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen und mit ihnen warm werden. Und das fand ich eben sehr, sehr schön gelöst. Und ja, strukturell war das ja alles so ein bisschen aufgebaut wie die allererste Episode, auch so mit denselben Bildern, beginnend in Winterfällen und im Einmarsch der Truppen und ja, also Wiedersehen zwischen Figuren, die wir lange nicht gesehen haben, und dann das ganze Ende mit diesem Schlussakkord, dem Blick von Bran auf Jamie, seinen, ja, zum Krüppelmacher.
Was ja total das Meme geworden ist, das ist so geil, und so nach Motto, okay, weiß ich, so der Reaction-Shot, wenn du irgendwie nachts um 3 nach Hause kommst und deine Eltern sind noch wach und hast du nicht gesehen. Also das ist so durchs Internet gelaufen, das ist so fantastisch.
Ich freue mich auch, dass Bran jetzt eine gewisse Popularität genießt. Also muss ja sagen, wir waren auch nicht immer nett zu ihm, haben auch eher schon in die Ecke geschoben, ja, wäre doch verzichtbar. Also nicht so schlimm wie Rickon, aber Bran nur irgendwie so knapp drüber. Aber ich muss sagen, alles, was ich von Bran gesehen habe, von Bran und Stark jetzt in der 8. Staffel, hat mir echt gut gefallen.
Ja, auf jeden Fall, aber oder auch so Figuren wie Sansa hat mich sehr, sehr überrascht, im positiven Sinne, wo ich das Gefühl hatte, so, okay, gerade so gegenüber Dany ist es eine sehr schöne, starke Figur auch geworden, so. Ich dachte, oh, also dafür, wenn man überlegt, so was, wie mit ihr rumgesprungen wurde in den letzten Staffeln, hat man das Gefühl, okay, jetzt hat sie tatsächlich so ein Standing bekommen, wo man sagt, okay, man nimmt sie jetzt auch wirklich ernst, und sie selber setzt sich dann auch durch, und das finde ich sehr, sehr angenehm.
Ja, Winterfell, wirklich sehr schön. Also ich glaube, das brauchte ich auch ein bisschen. Ich war einerseits natürlich so ein bisschen am Grübeln darüber, wie werden sie das schaffen? Sie haben ja nur noch 6 Episoden und noch so viel Story zu erzählen und noch so viele Charaktere abzufrühstücken. Wie schaffen die das, wenn die erstmal eine ganze Episode darauf verwenden, einfach nur auf Umarmungen und Wiedersehen und böse Blicke austauschen und ach, du auch hier. Aber ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie es gemacht war, also drehbuchseitig, inszenatorisch, war einfach sehr, sehr schön gelöst und grundsätzlich, also alles, was schon mal im Schnee spielt, hat ein dickes Plus in meinem Buch. Und
sieht aber auch echt fantastisch aus. Also ich hatte auch das Gefühl gehabt, man hat jetzt deutlich mehr von Winterfell an sich gesehen. Und also auch von den Locations her. Also es ist irgendwie nicht nur noch auf den Innenhof und dann noch irgendwie dann diesen Rittersaal, was auch immer das ist, dann gesehen hat, sondern auch deutlich mehr. Also zum Beispiel dann die Bibliothek, wo Sam ja sich die ganze Zeit aufgehalten hat oder sowas, dass man da einfach viel mehr dann zu sich bekommen hat, das fand ich auch sehr, sehr schön. Ich mag ja Winterfell sowieso gerne als Location.
Wir wollen ja auch nicht unterschlagen, dass die Episode 1, jetzt ungleich zu den Episoden, die dann folgen werden, sich auch noch so ein bisschen um andere Lokalitäten und Figuren kümmert. Also wir sehen auch noch hier Gespräche, Dialoge zwischen Qyburn und Cersei, und Qyburn, der dann eben Bronn anheuert, um Tyrion und Jaime zu ermorden. Das ist auch so ein Handlungsstrang, da bin ich wirklich gespannt, wo der hinführt. Weil wir sehen ja tatsächlich auch nie, wie Cersei Qyburn beauftragt. Ich frage mich eben, ob das seine persönliche Intrige ist oder ob er wirklich jetzt abgesandt wurde von Cersei. Also das ist wieder so ein Fall, ich glaube, ich mir gar keinen Gefallen tue, das so zu zerdenken, weil in der Regel ist immer die einfachste Antwort die richtige. Und ich versuche immer den Drehbuchautoren sehr, sehr viel mehr Doppelbödigkeiten und, sagen wir mal, Unvorhersehbarkeiten zuzuschreiben, als dann tatsächlich in der Serie auftauchen. Wahrscheinlich ist einfach das Naheliegendste. Er wurde tatsächlich Qyburn von Cersei beauftragt, hier Bronn anzuheuern. Aber ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Und also das Einzige, was ich tatsächlich an Winterfell nicht so gerne mochte, war die Befreiungsaktion von Theon, der da seine Schwester rettet. Das wirkte für mich so ein bisschen easy peasy.
Ja, das war wirklich sehr, ja, so. Wobei ich das, was ich wiederum an der Aktion sehr lustig fand, war ja dann eben, dass das überhaupt möglich war, war ja eben die Tatsache, dass ja dann Euron seine Leute allen die Zunge abgeschnitten hat, so, und dadurch konnten die ja gar nicht großartig dann um Hilfe rufen oder sonst irgendwas machen. Und dadurch ging das Ganze relativ still ab, so. Und eben, weil ja diese ganze Aktion komplett ohne Dialoge verläuft. Also selbst dann in dem Moment, wo Yara und Theon aufeinandertreffen. Das Einzige, was sie dann macht, ist erstmal ihnen eine Kopfnuss geben und so. Aber irgendwie so diese nonverbale Geschichte hat trotzdem für mich funktioniert. Also ich war auch etwas überrascht, dann so von wegen so, huch, okay, weil ich glaube, du hattest ja noch irgendwie gemeint, von wegen, ja, das wird ja irgendwie, sie wird dann auch gefoltert und hast du nicht gesehen, so, und dann auf einmal so, ach ja, pff, die haben, glaube ich, ganz kurz mal einen Plauschlang miteinander gehabt, so, und das war es dann auch schon. Und in der Zeit ist er dann irgendwie mit Cersei da am, ja, in intimen Sphären dann unterwegs sind, aber.
Ja, es wird schon angedeutet, ich glaube auch von Euron selber, dass er wirklich abgrundtief Böses mit ihr vorhat, also mit Yara beziehungsweise Asha. Mhm. So von wegen, du bist jetzt irgendwie hier mein neues Spielzeug und also man mag sich da jetzt in Erinnerung an Figuren wie Ramsay und Joffrey gar nicht ausmalen, was da passieren wird. Aber wenn wir sie dann wiedersehen, ja, sieht okay aus. Also ich glaube, sie hat sich ganz gut gehalten. Und ja, Euron darf seinen Spaß haben mit Cersei.
Ja, auf jeden Fall. Was ich sehr lustig fand, war ja dann wiederum bei Cersei, die Goldene Kompanie kommt ja jetzt dann auch so, und dann haben wir ja dann diesen Strickland, dann so, der dann irgendwie erzählt, von wegen, ja, das und das haben wir jetzt mitgebracht und so. Und wo es dann irgendwie hieß, von wegen so, ja, was ist denn mit den Elefanten? Nee, es gibt keine Elefanten. So. Und ich fand das so lustig, weil wir ja noch irgendwie überlegt haben, von wegen so, oh Gott, machen sie jetzt einen auf Herderinge und bringen jetzt auch noch Elefanten dann rein. Und da ich das jetzt wirklich konsequent sage, es gibt keine Elefanten, und sie dann darauf rumpocht, so von wegen so, ich wollte ja aber diese Elefanten. Ich fand das so gut, so, weil ich dachte so, okay, das ist so richtig schön in die Fresse rein, so von wegen so, ja. Also wir versuchen uns zwar mit Herderinge zu messen, aber auf dieses Gadget verzichten wir komplett. Vielleicht haben die auch kein Budget mehr, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das alles für Geist draufgegangen oder für die Drachen.
Ja, ach der Geist, ja. Geist taucht ja wieder auf, das ist auch schön.
Wenn auch nur sehr minimal.
Ja, ich glaube, der größte Konfliktherd war ja tatsächlich in Episode 1 dann die Offenbarung von Daenerys Samwell gegenüber, dass er eben für den Tod seiner Verwandten verantwortlich ist, dass sie für den Tod seines Vaters und seines Bruders verantwortlich ist.
Oh, das war so eine herzerreißende Szene. Mir tat er so leid und so.
Ja, erzähl.
Also, genau, es geht ja irgendwie darum so, weil geht es ja noch relativ nett zueinander, so, weil sie will sich ja bei ihm ja bedanken, weil er wiederum Mormont ja gerettet hat von der Schuppenkrankheit. Und dann so von wegen, ja, wie kann ich dir denn danken? So, und von wegen so, ja, ich habe ein paar Bücher geklaut, so ein bisschen da. So, Entschädigung wäre ganz nett. So. Und ja, dann erwähnt er irgendwie seine Familie und du siehst dann halt komplett so bei ihr die Gesichtszüge, die sich verdüstern. So von wegen, du redest doch jetzt nicht von Randall Tarly. Und er dann so, doch. Und so. Und dann so, ja, er wollte nicht das Knie beugen. Und dann schluckt er erstmal so. Und dann so, ah ja, okay, mein Bruder ist ja auch noch da. Und dann so, der war dabei. Also, es hat ein bisschen was so von. Das hat ein bisschen was, ich weiß nicht mehr, wer das getwittert hat, aber irgendjemand meinte so, das ist ein bisschen vergleichbar wie in Robin Hood, Helden in Strumpfhosen, so diese Szenerie, wo Robin nach Hause kommt und dann Blinzler ihm dann so erzählt von wegen so, ja, was weiß ich, dann so, was ist denn mit dem und dem, was ist das? Und dann so, ja, alles tot oder verwirrt oder so, was ist mit meinem Goldfisch? Er wurde von der Katze gefressen. Was ist mit meiner Katze? Er stickt am Goldfisch.
Es hat mich ehrlich gesagt auch nicht, es hat mich sicher, dass ich finde den Vergleich, den du daran ziehst, schön, also die filmische Referenz, aber ich habe nicht daran gedacht, aber mich hat
natürlich auch. Ich habe auch erst im Nachhinein gelesen, aber ich fand das
so. Ja, ich habe mich an ähnliche Spoof-Szenen erinnert, weil es war schon so ein bisschen, es hatte auch was Amüsantes oder sowas Tragikomisches. Und es ist ja auch so ein bisschen, also ich fand die Szene schwer greifbar, ich weiß, was sie damit wollten, das konnte ich schon nachvollziehen. Dann wiederum habe ich mich daran erinnert, an eben Samwells Aufeinandertreffen mit seiner Familie, ich glaube in Staffel 6. Und das lief ja dermaßen wie der Karren vor die Wand. Ja. Auch sein Bruder, bevor sie ihn dann halt neu besetzt haben und viel, viel sympathischer gemacht haben, Dickon, war ja eben auch ein riesiger Dick zu ihm, zu Samwell in Staffel 6. Und ich dachte, ja, also wenn das die letzte Erinnerung ist von Samwell an seine Familie, dann weiß ich nicht so richtig, warum er jetzt Daenerys so böse ist. Also, andererseits muss man natürlich sagen, auch
Hassliebe.
Ich wollte gerade sagen, auch mit Familienmitgliedern, die man nicht mag, denen wünscht man eben selten den Tod. Und Daenerys ist eben auch nicht gerade das Empathiewunder. Nee, noch nie gewesen. Wirklich,
also ich konnte auf jeden Fall sehr gut verstehen, so dass er dann natürlich dann gegenüber Jon dann schon sehr, sehr kritisch dann war und er dann völlig erstaunt ist, so von wegen so, hä, wie, sie hat deine Familie irgendwie gekillt dann so, oder zumindest dein Vater und Bruder. Also er wusste es ja noch nicht mal und ich wusste jetzt auch nicht in dem Moment so, ob Jorah das eventuell auch nicht wusste, weil er wirkte schon ein bisschen überrascht in dem Moment.
Ich glaube,
er war zu dem Zeitpunkt nicht dabei.
Das ist richtig, ja. Ich mag tatsächlich die Konflikte, die sie aufwerfen. Sie sind natürlich schon sehr konstruiert. Das geht ja dann in Episode 2 auch so weiter. Aber sie sind jetzt nicht so auf diesem sehr unangenehmen, ja, unangenehmen Level wie jetzt die der Twist zwischen Sansa und Arya in der Staffel davor, wo man wirklich so dachte so, ja, im Ernst, ja, glaubst du, die haben nichts Besseres zu tun, als sich jetzt irgendwie gegenseitig davon Littlefinger gegeneinander ausspielen zu lassen?
Ja, das war wirklich sehr extrem, aber in dieser Staffel habe ich das Gefühl, es wirkt eigentlich sehr rund. Also
ja, organisch, so, richtig, okay, ja.
Genau, sehr organisch, und so, es greift ineinander ein, so, und die, so wie die Figuren agieren, sozusagen, wirkt das schon sehr in Character. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl gehabt, so irgendjemand benimmt sich da so außer der Reihe. Und ich meine, gerade jetzt ist es ja auch so, dass ja Danny um einiges unsympathischer wirkte als vorher.
Ja. Und,
wo man schon das Gefühl hat, so, okay, so will man sie wirklich auf dem Thron haben? So, also ich wäre mir da jetzt nicht mehr so sicher.
Finde ich
also,
gut, ja. Ich finde auch, das ist so eine schöne, also eine der wenigen überraschenden Entwicklungen wirklich der Staffel, dass offenbar die Showrunner sich denken, ja, weißt du, alle sind sich so sicher, dass sie Daenerys als Herrscherin der sieben Königslande haben wollen. Jetzt lass uns sie mal so ein bisschen in die Negativecke schieben. Also, und ich muss sagen.
Oder zumindest ambivalenter darstellen. So von so die Erlöserin oder Sprengerin der Ketten ist sie jetzt auch nicht so wirklich, weil es heißt ja eigentlich immer die ganze Zeit so, ja, wir wollen das Rad zerstören, so, aber im Grunde genommen ist sie genauso machthungrig wie alle anderen zuvor. Also von daher unterscheidet sie sich da nicht mehr so großartig von anderen Herrschern zuvor. Hat man das Gefühl.
Ja. Und Episode 2, ein Ritter der sieben Königslande, was, verlassen wir da überhaupt Winterfell überhaupt mal?
Nee, wir sind komplett nur in Winterfell, also wir sehen Cersei gar nicht und King's Landing, also es ist wirklich konzentriert sich wirklich nur da auf Winterfell und wie die sich eben auf den bevorstehenden Krieg vorbereiten, wo dann ziemlich klar wird, weil es kommen ja dann auch eben Tormund und Co. dann auch dann an, also die Nachtwache ist ja dann da und wo dann ziemlich klar wird, okay, die sind auf dem Vormarsch, also wir haben wirklich nur noch diesen einen Tag so und in der Nacht werden sie in Winterfell ankommen und wo ja dann quasi alle dann sich so dann überlegen, okay, wie wollen sie jetzt die letzten Stunden verbringen und da entstehen ja auch sehr, sehr schöne Figurenkonstellationen. Also allein diese Trinkrunde vor dem Kamin, fantastisch, so schön.
Ja, die hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben die Tage relativ viel uns auf Twitter hin und her geschrieben und irgendwie unmittelbar nach der Seherfahrung dann so irgendwie Botschaften ausgetauscht. Und ich muss sagen, zu Episode 2, A Night of the Seven Kingdoms, hat sich meine Meinung über Nacht, möchte ich sagen, komplett gedreht, aber sehr, sehr stark verbessert, weil unmittelbar nachdem die Episode vorbei war, hatte ich ganz präsent im Kopf, wie sehr mich Tormund genervt hat mit diesen lustigen irgendwie an den Zitzen einer Riesen gehangen Gags und ich dachte, das macht mir irgendwie alles kaputt, aber man muss ja sagen, das sind 2 Minuten von 50 und der Rest ist super gut, also überwiegend sehr, sehr gut. Also ich muss auch sagen,
also meine Lieblingsepisode Ritterschlag, ist so. Ja, allein diese ganze Ritterschlaggeschichte ist so schön aufgebaut, so von wegen so, ja, wo Tormund sie ja noch fragte, also Brienne, und so von wegen so, wie, du bist kein Ritter, so, nee, das ist so Tradition, Frauen können kein Ritter sein, und dann er dann noch irgendwie meint so, ja, also, wenn ich König wäre, ich würde dich 10-mal zum Ritter machen, so, und dann Jamie dann auch sagt so, Moment mal, es bedarf gar kein König, so, und dann auf einmal wird klar, okay, er kann sie zum Ritter schlagen, und dann, wie sie sich so freut, und so, die ja sonst eigentlich ein sehr kontrollierter Mensch ist, und dann in dem Moment merkst du wirklich so, ist wirklich so ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen und das ist so.
Ja, Gwendoline Christie ist auch super und Nikolai Coster-Waldau ganz spitze und da ehrlich gesagt habe ich mich auch über Tormund gefreut, weil er eben der Erste ist, der dann ausspringt und so begeistert ist, eben auch so gerührt ist, aber er das eben nicht auch zum Ausdruck bringt mit Pippi in den Augen, sondern dann eben ausspringt und ja!
Ja, das ist so schön gemacht, also das wirkt auch vor allem so ehrlich und selbst dann Leute, die da auch noch dabei sind in der Runde, also hier Davos und Tyrion, so, das ist einfach so, die freuen sich auch wirklich alle für sie und die dann auch wissen so, hey, das ist eine wirklich starke Frau und die hat stets immer daran gestrebt, dann, ihre Schwüre zu erfüllen und so oder sich um Sansa zu kümmern oder um Arya oder generell so eben quasi den Tugenden eines Ritters dann nachzukommen und dass sie jetzt wirklich dann die offizielle Anerkennung bekommt von wegen, okay, du darfst dich jetzt offiziell Sir nennen. Das ist schon sehr, sehr schön.
Daenerys wird so ein bisschen abgewertet in ihren positiven Charakterzügen, aber ich muss sagen, Tyrion wird auch ganz schön rund gemacht, also insbesondere in der zweiten Episode, wo dann eben auch nochmal von Daenerys klipp und klar, also laut ausgesprochen wird, was wir als Zuschauer jetzt schon in den letzten 2-3 Staffeln beobachten können. Tyrion ist mittlerweile sehr weit weg von einem klugen Berater und Kriegsstrategen, sondern sagt, seine Pläne sind nicht mehr so richtig gut, muss man sagen.
Wie hattest du so schön gesagt, so sein Mojo ist verloren gegangen?
Ja, wahrscheinlich auf der Schifffahrt hier durch Valyria irgendwo. Ja.
Vielleicht, vielleicht. Nee, aber ich fand es auch schön, dann eben zum Beispiel die beiden Brüder auch wieder zusammen zu sehen. So. Mhm. Und wie die ja doch wieder so auf einer Ebene sind, weil das war ja dann in der 7. Staffel, wo die das erste Mal wieder aufeinandertreffen nach dem Mord an Tivin, war es ja nicht so klar, so dass die sich wieder da verstehen werden. So. Aber diesmal hat man das Gefühl, okay, die sind doch jetzt wieder auf einer Ebene, weil ja Jamie ja auch erkannt hat, so okay, so dieses ganze Ränkespiel, was seine Schwester da irgendwie macht, so das ist jetzt eigentlich völlig irrelevant. So, es geht jetzt erstmal darum, da gegen die Untoten zu überstehen.
Was wir komplett vergessen haben bei Winterfell, die Drachenachterbahnfahrt, die wollte ich aber natürlich noch kurz erwähnen.
Ach Gott, ja, weil diese kitschige Szene.
In einer fast perfekten Episode, muss ich sagen, war das so einer der ganz wenigen Momente, in denen ich dachte, nee, danke. Also,
ja, vor allem die Chemie funktioniert immer noch nicht.
Ja, und man wartet eben relativ lange drauf und fragt sich, wie können die den Drachen beherrschen? Und überhaupt, frage mich, warum muss John den überhaupt reiten? Ich meine, bisher ist Danny relativ gut, Danny nenne ich sie auch schon, Daenerys relativ gut alleine klargekommen. Also wir erinnern uns an die Schlacht vor Meereen in der letzten Episode der 6. Staffel The Winds of Winter. Da sah sie eigentlich ganz, schien sie alles unter Kontrolle zu haben, da auf dieser Terrasse stehend und, oder nee, sie ritt ja auch auf dem Drachen, aber sie hatte eben auch Rhaegal und Viserys auch kurz gut im Griff. Warum muss jetzt also Jon den Drachen reiten? Warum? Weil es eine, weiß ich nicht, offenbar amüsante Szene sein soll, wie Jon schreiend auf dem Drachen sitzt und ach, ich weiß nicht. Und ich glaube auch so ein bisschen Werbung für so einen Amusement-Park-Ride habe ich gehört, den es so demnächst da geben soll. Den die Drachenachterbahnfahrt in Florida.
Ja gut, das wundert mich ehrlich gesagt nicht so wirklich, ja, dass sie daraus das irgendwie so ein Konzept machen.
Aber zurück zu Episode 2. Sehr viel Schönes, ja, finde ich auch. Arya und Gendry finden zusammen.
Ja, das, da war ich sehr überrascht. Und so ganze Ile hatten sich dann irgendwie so ein bisschen gewundert. So. Und dann anscheinend ist es dann so, just in dem Moment, wo eben diese Szene dann ausgestrahlt wurde, haben erstmal sofort alle das Alter von Maisie Williams gegoogelt. So von wegen so, wie alt ist die eigentlich? Weil die sieht ja einfach sehr, 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 sehr jung aus. Also die muss ja zu dem Zeitpunkt 20, 21 gewesen sein. Ja,
sie, also Maisie Williams ist 22. Und ich glaube, ihre Figur ist 18. Ja, das ist
ja. Ja, also das ist noch im Bereich des Legitimen. Und ich meine, klar, der Gendry, der Joe Dempsey, der ist, glaube ich, Anfang 30.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich habe das, ja.
Also mich hat nicht gestört.
Ich wollte gerade sagen, wie prüde muss man sein, dass jemand das stört, also wirklich. Natürlich, das, jetzt könnte man argumentieren, wir haben sie über die vergangenen 8 Staffeln auch im Kindesalter gesehen, zumindest so in Season 1, 2, 3. Mhm. Aber hey, Überraschung, Kinder werden erwachsen. Und versucht mal, also an die Menschen da draußen, die vielleicht auch selber schon Kinder haben, euren 18- oder 20-jährigen Töchtern und Söhnen abzusprechen, Sex zu haben. Das wird ganz schön schwierig. Ich finde es total nachvollziehbar und ich finde, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, ich glaube in der Vanity Fair von Joanna Robinson, die gesagt hat, einer ihrer großen Wünsche war es für Season 8, dass zumindest eine der Stark-Schwestern mal die Gelegenheit für einvernehmlichen Sex in Episode 8, in Season 8 gegeben wird. Und ich habe ehrlich gesagt richtig darüber gefreut, weil ich dachte, ja, das ist mal ein richtig guter Punkt. Es kann nicht sein, dass Theon und Jon und Tyrion und alle anderen möglichen Männchencharaktere immer wirklich sehr nette Erfahrungen haben mit dem weiblichen Geschlecht. Aber sobald es dann irgendwie um die jungen Frauen geht, ist das nur so, ja, und du wirst vergewaltigt und du wirst vergewaltigt. Mhm. Und selbst Jamie darf Cersei vergewaltigen. Und also es gibt, sagen wir mal, da sind die Güter relativ ungerecht verteilt. Und ich habe mich für Arya gefreut, dass sie dann eben die Möglichkeit hat zu sagen, hier, Gendry, komm mal mit. Hier ist so gemütlich in der Gruft.
Ja, vor allem, sie hatte auch wirklich die komplette Kontrolle gehabt. So, das war ja auch sehr schön. So, von wegen so, okay, fupp, so leg dich mal hin, so, wir machen das mal. Und dann, ja, also das war schon, und er wirkte auch etwas irritiert in dem Moment so. Und vor allem so auch dieses Fragespiel davor, so von wegen so, hey, so, wie ist das denn eigentlich so? Hattest du schon mal Erfahrung mit Frauen und so? Und er dann so, ich habe das nie gezählt. Und sie hat natürlich durch ihre Ausbildung so das Spiel der Lügen ja auch kennengelernt. So, und von daher ist es für sie ein leichtes, ihn zu durchschauen. So von nichts. So, du hast sehr wohl die gezählt. Und er dann so, ja gut, ich habe 3 gehabt. Und das ist so schön. Und, ich mag Henry auch total gerne. Und vor allem auch so davor war ja auch diese Szenerie so schön, so wo Arya dann auch noch so rumgelaufen ist. Und dann trifft sie ja auch nochmal auf den Bluthund. Und wo die ja zusammen auf dieser Mauer dann sitzen.
Richtig.
Und wo er auch, er sich auch erst beschwert, so von wegen so, vorher hast du mir immer ein Ohr abgekaut, so, und jetzt schweigst du dich aus und so, und dann so, ja, wir haben uns alle verändert, so, und sie dann auch so fragt, so, warum bist du überhaupt hier? Sozusagen, hast du jemals mal für irgendwas anderes gekämpft, außer für dich und so? Und wo er dann auch sagt, so, ja, ich habe für dich gekämpft. Wo ich auch dachte, oh, ist das schön. Das zahlt sich ja auch jetzt in der dritten Folge dann auch aus und so. Ich denke so, ja, sehr schön. Also zumindest die beiden haben irgendwie so Momente. Was ich ein bisschen schade fand, war ja dann, dass es keinen Moment zwischen dem Bluthund und Sansa gab. Weil die hatten ja auch eigentlich so in den ersten zwei Staffeln durchaus so ein Connection. Dass es da irgendwie noch keinen wirklichen Berührungspunkt gab. So, ich weiß nicht, warum die das nicht gemacht haben, aber
Kopf vielleicht irgendwas,
wenn sie sich dabei gedacht haben.
Ja, ich darüber wird auch gleich vielleicht noch ein bisschen, wenn wir über die dritte Episode gesprochen haben, zu spekulieren sein. Wohin führt das Ganze jetzt? Ich glaube, da gibt es noch Potenzial, gerade in Bezug auf den Bluthund, dass da noch einiges passiert. Ich weiß nicht, ob das so. Na, mal gucken, in welche Richtung es geht. Also, wie gesagt, die ersten zwei Episoden relativ stark. Also, ich muss gerade bei der ersten Episode ein paar Abstriche machen. Einiges wirkte mir dann doch so ein bisschen zu viel nach Wiedersehensromantik. Und wie gesagt, der Drachenachterbahnfahrt fand ich dann auch eher doof. Aber die zweite Episode macht fast alles richtig. Und macht einen auch noch mal, also bereitet einen auch emotional noch mal so richtig vor auf die große Schlacht, in dem Sinn, dass man wirklich aus Episode 2 rausgeht und denkt, zumindest bei 9 von 10 Figuren, ach, um die wäre es richtig schade. Es gibt so ein paar, glaube ich, da, also als zum Beispiel Ed dann in Winterfell eintrifft, das war schon so ein Moment, in dem ich dachte, ja, okay, Ed, ich mag dich ganz gerne, aber wirklich Du bleibst nicht lange auf dieser Welt.
Nee, also es war schon sehr auffällig in der Szenerie, wo die ja dann zu dritt dann irgendwie da auf der Mauer stehen. Also sprich, er, John und Sam. Und er ist derjenige, der dann sagt so, okay, derjenige, der von uns dann übrig bleibt, so, der verbrennt die anderen. Da denke ich mir so, okay, du bist schon der Erste.
Ja, man muss auch sagen, bei so Figuren wie Beric oder Ed, und das sind eben auch schon so Figuren, die wurden schon vor Staffeln auserzählt. Also Ed im Grunde in dem Moment, in dem John ihm das Kommando über die Nachtwache gibt. Beric in dem Moment, weil eigentlich, indem er dann so schon nach der Staffel 3 dann auch verschwindet, da ist eben nicht mehr viel zu holen.
Nachdem ja Torres von Myr dann auch in der 7. Staffel da hops gegangen ist, wo eigentlich ziemlich klar ist, okay, kann nicht mehr zurückgeholt werden.
Mhm. Aber eine coole Augenklappe.
Ja, das stimmt. Hatte auch einen coolen Abgang, fand ich. Also, aber dazu kommen wir ja gleich noch.
Ja. Letzte Szene noch in Episode 2 fand ich ganz stark und wird ja dann je unterbrochen durch die Ankunft der weißen Wanderer. Also die Aussprache zwischen Daenerys und Jon über seine Abstammung. Da bin ich mal gespannt, wohin das noch so führt. Also das bietet ja auf jeden Fall Stoff für Konflikte.
Definitiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, nach dieser Ankündigung von wegen, ach übrigens, wir sind miteinander verwandt, dass sie dann auch großartig zärtliche Gefühle ihm gegenüber hat. Das glaube ich einfach nicht, weil so wie sie auf ihn reagiert hat, so von wegen so, hey, woher weißt du das? Und er dann nur sagt so, ja, von Bran und von Sam. Und der eine hat das dann jeweils vom anderen bestätigt und so. Und sie dann auch darauf reagiert, so von wegen so, also quasi von deinem besten Freund und von deinem Bruder. Findest du das nicht auch ein bisschen merkwürdig? Also die vermutete auch schon irgendwie so eine Art Komplott gegen sie. Und wo sie auch sagt, so, okay, damit bist du quasi der letzte männliche Erbe auf den Thron. Und so. Und du siehst dann schon sofort die Alarmglocken in ihr dann schellen. So. Und ja, ist dann die Frage, so, ob sie dann sagt, so, wobei es gibt ja auch irgendwie jetzt so Internet-Theorien, so, es wurde ja dann in der letzten, also quasi in dieser zweiten Folge wurde ja dann dieses Lied dann mit eingeführt, dieses Jenny's Song, was Patrick dann singt. Und da geht es ja irgendwie ja dann um Duncan und der damals auf seinen Thronanspruch verzichtet hat zugunsten der Liebe, was nicht so viel gebracht hat, aber zumindest wird das so impliziert, so, wo man sich auch fragt, so, wird das jetzt John auch in irgendeiner Form dann machen, so, aber daran glaube ich jetzt irgendwie noch nicht so wirklich.
Also, John war ja nie scharf auf Macht oder auf irgendwie eine Herrschaftsposition. Nee,
aber ich glaube einfach nicht, dass sie am Ende überlebt. Das ist immer noch meine Theorie.
Das kann sein. Ich bin auch gespannt, wie sie
den Konflikt zwischen... Ich bin immer noch auf dem Bitter Sweet Trip. Also ich glaube immer noch so, das kann kein reines Happy End geben. Das glaube ich einfach nicht. Da muss noch irgendwas dazwischen kommen, wo man sagt, so ganz so lupenrein wird das Ende nicht.
Es wäre ungewöhnlich für diese Serie. Also zumindest, wenn sie weiterhin so der in den ersten 3, 4 Staffeln etablierten dramaturgischen Marschrichtung folgt. Also es wäre sehr merkwürdig, wenn diese Serie mit einem Happy Ending dann auch abschließen würde. Aber wer weiß. Ja. Und jetzt, eigentlich, was heißt jetzt? ich möchte sie gar nicht größer machen, als sie ist. Es ist definitiv nicht meine liebste Episode bisher der achten Staffel. Ich habe sie gesehen und ich fand sie unglaublich unterhaltsam. Habe sie quasi schon anderthalb Mal gesehen, weil einige Bilder eben auch im Gedächtnis bleiben und ich sie auch nochmal erleben wollte. Aber The Long Night ist auf jeden Fall die Episode, über die im Vorfeld am meisten gesprochen wurde. Mhm. In Interviews mit den Produzenten, mit Regisseuren, mit Cast und Crew, die alle gesagt haben, oh, wir haben uns da wochenlang die Beine
Beine im Bauch gestanden oder so ähnlich.
Okay, das bleibt alles drin. Das ist eben so eine quasi Live-Episode, wenn wir irgendwie um 14 Uhr aufnehmen und das Ganze um 16 Uhr im Feed landen. Die Beine in den Bauch gestanden, sehr schön, ob das auch stimmt. Hier nachts gekämpft und gefroren und gehungert und es war die Hölle auf Erden. Ich glaube
55 Tage gedreht, allein nur für diese Folge, also schon recht lange, wo ich mir denke, so, wow, das ist aber schon echt heftig. Und das ist angeblich von der Spielzeit noch länger als eben diese große Schlacht in Herr der Ringe 3 im Vergleich dann so. Also daran hat man sich so ein bisschen gemessen, so wo ich dachte, so, ja, okay.
Ja, ich glaube, das wurde auch immer so als ja stilistischer Referenzpunkt herangezogen. Also Helms Klamm, die Schlacht in die zwei Türme, war so auch für Regisseur Miguel Sapochnik der Maßstab dafür, wie es dann eben auch qualitativ am Ende sein sollte.
Der ja auch Hardhome und Battle of the Bastards auch.
Richtig, also auf jeden Fall der Spektakelregisseur, den sie immer gerne wieder heranziehen für diese sehr spektakulären Episoden. Der jetzt auch noch mal Regie führt, glaube ich, bei der fünften Episode. Da bin ich auch mal gespannt.
Hatte ich auch gesehen, ja.
Ja, und dann geht's los. Was? Lose Gedanken, schieß mal los.
Ja, also bei mir ist es jetzt wirklich noch sehr frisch, weil zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es jetzt gerade mal 2 Stunden her, dass ich gesehen habe. Und ich fand sie ja durchaus gut, aber ich bin mir jetzt aufgrund des Ausgangs nicht so richtig sicher, ob ich das gut finde. Weil das wurde ja schon, also eigentlich so, es wurde schon sehr spektakulär auch irgendwie dargestellt und inszeniert so. Und wir haben sehr viele heftige Kampfmomente, wo man denkt so, okay, das ist einfach so eine Urgewalt, so die dann quasi auf die einprescht. Und wo ich jetzt nicht so weit, also es wurde auch schon sehr schön cineastisch dann auch aufgebaut, aber ich bin mir jetzt noch nicht so schlüssig darüber, ob ich das gut finde, dass jetzt der Nachtkönig quasi kein Thema mehr ist für die restliche Staffel. Also es wirkt zumindest so, weil es wirkt jetzt so nach dem Motto so, fupp, bom, er ist jetzt gekillt, so alles andere ist auch jetzt so in Eissplitter zerfallen. Die übernatürliche Bedrohung ist jetzt quasi von dann, wir können uns jetzt auf King's Landing dann stürzen. Wo ich mir denke, irgendwie fehlt mir da was. Also weil es wirkt jetzt ein bisschen so wie so ein Archetyp von Bösewicht, so von wegen, okay, wir marschieren jetzt einfach ein oder so quasi wie so bei so einem Videospiel, wie so ein Midterm-Endgegner, wo man denkt so, okay, das ist eigentlich der Endgegner, und dann heißt es so, haha, nein, das ist er eben nicht. Und dann denkst du, ja, also irgendwie ist, also ich habe mich auf jeden Fall super unterhalten gewöhnt. Es gab auch sehr emotionale Momente, wo ich auch so ein, zwei Tränchen verflossen habe. Ich sag nur Mormont, aber irgendwie, ja, ich kann das noch nicht so für mich so in Worte fassen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ich hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit, die zu verdauen, weil ich sie schon gestern Abend gesehen habe. Was heißt schon? Ich glaube, für die Verhältnisse, also im Ungleich zu den meisten Menschen da draußen sehen wir eben die Episoden relativ spät. Aber die meisten konnten wahrscheinlich schon 2 Tage jetzt damit leben. Aber ich hatte zumindest jetzt die Möglichkeit, noch einmal drüber zu schlafen. Und je weiter ich einfach entrückt bin, einfach zeitlich von der Episode, desto weniger gefällt sie mir, einfach auf einer inhaltlich-dramaturgischen Ebene. Ich finde sie inszenatorisch immer noch sehr, sehr stark, deswegen konnte ich jetzt auch gerade nicht widerstehen und habe jetzt einfach mal diesen Freitag auch genutzt, um tagsüber einfach Serien zu gucken, was als Familienvater nicht immer ganz leicht ist, also zumindest für Erwachsene, aber habe ja gerade mal sturmfreie Bude. Es war sehr heiß, also ich finde es inszenatorisch wirklich toll. Gerade die ersten 15 Minuten sind für mich der beste Episodenbeginn seit The Winds of Winter, der Episode, der von uns so heiß geliebten Episode der sechsten Staffel, die letzte. Und auch der Score von Ramin Djawadi ist wieder spitze, die Effekte sind toll. Es gibt, ich würde sagen, fast ausschließlich vorhersehbare, aber nichtsdestotrotz ganz effektive Tode auch. Also wie gesagt, also ich mag Ed, ich mag Beric, ich mag Lyanna Mormont natürlich. Ich meine, wer mag nicht ein 13-jähriges Badass-Mädchen, was da seine Truppen rumbefehlt? Die ist schon cool. Aber das sind jetzt eben so eher so die Figuren aus der zweiten, dritten Reihe, von denen man denkt so, ja, okay, das trifft einen jetzt nicht so. Theon war super vorhersehbar als toter Jorah ist im Grunde eigentlich auch auserzählt, wobei natürlich ich Ian Glenn vermissen werde. Er ist schon ein sehr charismatischer alter Hauding. Und ja, Melisandre, ich muss sagen, die einzige, die mich wirklich überrascht hat, war Melisandre, weil die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich hatte sie auf dem Schirm in dem Moment, in dem ich die Opening Credits sah und da stand Caris van Houten und ich dachte, ach, im Ernst, wo kommt die denn jetzt plötzlich her?
Hm. Und die Episode liefert. Ich habe total überlesen gehabt, weil ich habe mich die ganze Zeit immer drauf konzentriert, weil das Intro ist ja mittlerweile so, dass man ja ziemlich genau sehen kann, okay, wie weit geht dann diese Eisfront und vor allem, diesmal hast du ja auch wirklich gesehen, dann so rund um Winterfell, dass dann auf einmal dann diese ganzen.
Diese blauen Kacheln da, ne?
Ja, zum einen die blauen Kacheln und dann vor allem so diese ganzen, oh, wie nennt man das denn, so diese.
Barrikaden, oder?
Genau, Barrikaden, die auf einmal so nach und nach so aufpoppen, wo ich dachte, ah, okay, schön, das haben sie auch dann noch mit eingebaut, das war sehr schön. Also habe ich mehr darauf dann geachtet, also eher so quasi diese ganzen Variationen zu den Intros davor und hatte diesmal gar nicht so die Namen auf dem Schirm, das hat ja die Folgen davor eigentlich immer gemacht, aber diesmal hatte ich es irgendwie nicht dran gedacht. Und
also ich finde die ersten 15 Minuten richtig stark, der Score ist stark, die Effekte sind toll, mich stört auch nicht, dass Melisandre aus dem Nichts auftaucht, dieses ganze Deus Ex Machina Phänomen ist ja leider was sich durch die ganze Serie zieht, das haben wir doch glaube ich 3-4 Mal in dieser Episode, dass dann irgendwie in letzter Sekunde Menschen aus dem Nichts auftauchen und ins Bild springen und haha, ich rette dich.
Aber immerhin war es direkt am Anfang und nicht irgendwie gegen Ende
der Richtig, also
das war zumindest mal sehr erfrischend und ich hatte in dem Moment dann auch überlegt gehabt, so die Waffen, die jetzt die Dothraki haben, so warum haben die kein Drachenglas benutzt? Man hätte doch im Grunde genommen so dieselbe Waffenform nehmen können und daraus dann eben aus Drachenglas dann Waffen schmieden können, theoretisch.
Ich glaube, die Dothraki sind sehr eigen. Also die stehen wahrscheinlich drauf auf ihre sichelförmigen Schwerter da. Ja.
Aber es sah auf jeden Fall sehr spektakulär. So hast ja dann eben so dieses Flammenmeer, dann so, was da sich dann entzündet durch Melisandre und wie die ja dann losstürmen und die dann so nach und nach von der Dunkelheit verschlungen werden. Das sah schon sehr spektakulär aus.
Oh, das habe ich. Ich habe es jetzt gerade zum zweiten Mal gesehen und ich hatte wieder Gänsehaut. Also ich fand es richtig, richtig gut. Also es war auch so, ich hatte das. Ich meine, es gibt einfach richtig gute legendäre Schlachtenfilme, Alexander Nevsky, Potjomkin, die Herr der Ringe, die zwei Türme, was weiß ich, sieben Samurai und so. Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es ist schon Goldstandard, also für Fernsehverhältnisse. Also auch was, was einfach die inszenatorischen Kunstgriffe betrifft und eben auch die Kunstfertigkeit, was dahinter steht und einfach auch. Also eine Ideenkraft, die ganz toll ist. Also auch vollkommen unkonventionell, dass wirklich so diese Armee der Eiszombies nur ganz kurz mal aufflackern zu lassen, wenn eben dieses Katapultgeschoss, ich glaube Bleeder heißt das, also ich habe nur mal gegoogelt, dieses Katapult-ähnliche Wurfgeschoss da die Eiszombie-Armeen kurz zum Aufleuchten bringt und wir so ganz kurz sehen, oh, da sind jede Menge Untote. Und dann sehen wir einfach nur noch aus dieser ganz weiten Ferne, wie halt die Flammen nach und nach erlöschen. Ja. Und das ist schon super gruselig. Also.
Ja. Und vor allem, wenn dann so die dann wirklich näher kommen und dann wirklich so wie so ein Wall, so World War Z-mäßig dann so einfach nur so, wuff, so auf alle drauf dann so. Und wo ich mir auch so dachte, also so wie die angeschossen kamen, so kann ich mir nicht vorstellen, dass so sämtliche Hauptcharaktere, die an vorderster Front waren, sei es Brienne, sei es Jason, sei es Portrix und so, dass die das unbeschadet überlebt haben. So, also das ist, da fängt bei mir so der Moment an, wo ich mir denke, so, also irgendwie sind dann für meine Verhältnisse doch zu wenig Leute tatsächlich gestorben, die direkt an vorderster Front waren.
Ja, also es ist, ich weiß nicht, wie legitim das ist als Kritikpunkt. Ich habe ihn eben auch oft gehört in den letzten Tagen und ehrlich gesagt, meine Frau ist da der viel harschere Kritikerin, als ich es bin. Die ist da rausgegangen, hat gesagt, kann nicht sein, dass immer noch so viele Leute leben. Und sie hat auch irgendwo recht. Andererseits denke ich mir, ich möchte jetzt nicht als Qualitätsmaßstab an diese Serie anlegen, an diese Episode anlegen. Andererseits muss ich sagen, ja, überraschungsarm war es diesbezüglich eben schon. Also ich muss sagen, ich glaube, in 5 von 6 Fällen hätte ich dir sagen können, wer stirbt. Wie gesagt, es gab noch 1, 2 weitere Figuren, die für mich so Wackelkandidaten waren. Aber da war nicht dieser eine Moment, in dem ich sagte so, oh, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Also summa summarum muss ich sagen, mit dem Ausgang der Episode habe ich so nicht gerechnet, dass tatsächlich der Nachtkönig als ultimative Bedrohung ausgeschaltet wird und damit seine gesamten Armeen und das im Grunde für den Rest der Serie keine Rolle mehr spielen wird. Damit habe ich wiederum nicht gerechnet, weil ich dachte, okay, das dehnen sie zumindest noch so bis Episode 4 aus. Also vielleicht in der Form, dass sie den Nachtkönig gefangen nehmen oder er sich absetzt mit einem kleinen Teil seiner Truppen. Aber dass das einfach so clean dann auch gelöst wird, also klar mit menschlichen Verlusten, großen menschlichen Verlusten, also ein paar tausend Dothraki-Kriegern, die dann ins Gras beißen, aber letztendlich doch, ja, einem relativ eindeutigen Sieg und das alles dank Arya, die da aus dem Nichts auf den Nachtkönig draufspringt. Damit habe ich nicht gerechnet. Also.
Ja, das hat mich auch etwas überrascht. Ich hatte auch eher sowas damit gerechnet, so von wegen, okay, du hast ja dann irgendwie so eine Art Klimax in der Folge, so von wegen, okay, das ist jetzt so der absolute, dieser All-is-Lost-Moment, so von wegen, okay, da hast du ja wirklich nur so ein paar wenige handgepickte Leute, die retten sich vielleicht noch auf die zwei Drachen so und dann flüchten die erstmal auf die Eiseninseln und gucken dann erstmal, dass sie sich wieder brappeln und dass quasi dann der Nachtkönig weiter nach King's Landing zieht. Aber so ist es ja quasi dann im Norden geblieben, so, wo ich auch erstmal dachte, huch, okay. Aber ich fand es auch schön, dann so eben, wo es jetzt zu diesem Showdown kommt, dann bei dem Weltenbaum mit Bran, Theon und Arya, dass es eben nicht Jon ist, der ihn killt, sondern Arya. Das fand ich wiederum schön, so dass quasi nicht nur er dann so diese ganzen Heldenmomente kriegt, sondern dass Arya dann auch wirklich dann ihren großen Auftritt hat, so im Sinn von, okay, weil das wird ja auch von Melisandre ja so angedeutet, so von Dingen, ja, so Beric Dondarrion hat seinen, ja, seine Aufgabe erfüllt, im Sinne von, dass er geguckt hat, so dass Arya überlebt und so, und sie sagt ja auch gezielt so, okay, du wirst jemand sein, der viele Leute killen wird, so braune Augen, grüne Augen und blaue Augen, wink, wink. Also.
Aber das ist auch so ein Punkt. Also, das macht mich auch wirklich wieder neugierig auf das, was da noch kommt. Denn für mich war Arya so mit der heißeste Tipp für die Mörderin, für den Mord an Cersei. Ich dachte, Cersei, wenn die stirbt, und das wird sie wahrscheinlich, wird unter den Händen von Arya sterben. Und ich glaube nicht, dass die Serie Arya, die zum zweiten Mal die Möglichkeit geben wird, den größten Bösewicht umzubringen. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Jamie, da bin ich mir ziemlich sicher.
Jetzt schon, ich würde auch sagen.
Ich glaube, da muss es noch ein finales Aufeinandertreffen eben zwischen diesen zwei Geschwistern noch geben oder zwei Ex-Liebenden.
Ja, natürlich. Denn ich meine, ansonsten hat ja auch keiner eine persönliche Beziehung zu Cersei, muss man ganz ehrlich sagen. Es wäre fast bedeutungslos. Also doch Sansa vielleicht noch, könnte man sagen. Aber ja, weder Jon noch. Ja, Arya fällt ja raus, haben wir gerade gesagt. Noch irgendwie jemand aus der zweiten Reihe wie Brienne oder der Bluthund haben, glaube ich, irgendwie diese persönliche Bindung zu Cersei, dass es irgendwie halt so dramaturgische Wucht hätte, wenn einer von denen sie umbringen würde. Also es muss eigentlich Jaime sein. Zweite Wahl wäre für mich dann Sansa. Ja. Aber ansonsten, ja. Spannend, wohin es führt, ja, auf jeden Fall.
Ja. Wir müssen einfach mal gucken, was jetzt die nächsten drei Folgen dann ergeben werden, weil das konzentriert sich ja jetzt offenbar darauf, so dass jetzt irgendwie alle Richtungen King's Landing dann landen. Die Dothraki sind ja jetzt komplett weg. Also da fehlt ja schon mal ein Großteil der Armee dann so aus dem Norden. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von den Unbefleckten noch irgendwie vorhanden sind. Das wird ja auch ziemlich dezimiert worden sein.
Es war mal 8000, ne? Ja.
Ja, mal gucken, ob es dann gleich mit Glück noch 4000 sind.
Ich find erstaunlich, wie uneffektiv Jon und Daenerys sind so in der ganzen abschließenden Schlacht. Also sie ist zumindest noch bis zum bitteren Ende auf dem Drachen, verliert sich immer zwischendurch im Nebel, also im Schneesturm. Aber wenn ich es richtig beobachtet habe, und wie gesagt, ich habe jetzt mir auch noch mal eine Zusammenfassung durchgelesen, auch die Episode ein zweites Mal gesehen, ja, zieht sich irgendwann einfach da raus und sagt, okay, ich mach da mal Pause. Also er hat diese Bruchlandung mit Regal. Und ja, dann sehen wir eigentlich von John erstmal so 20, 30 Minuten gar nichts, außer dass er auf der Mauer sitzt und so ein bisschen in die Ferne blickt. Von wegen, wo ist Daenerys?
Ja, irgendwann ist es doch so, dass dann irgendwie da dieser Kampf ist, dann auf den Drachen dann so zwischen den und dann eben dem Nachtkönig, wo sie ihn ja dann runterkicken können. Hm. Und dann versucht er ja noch so auf dem Boden ihn anzugreifen, aber in dem Moment macht er so seinen, Wiederbelebungsmove.
Ja.
So von wegen so schön die Arme hoch, so von wegen so fupp, steht mal alle auf. Sprich, er kommt dann auch nicht mehr voran. Und dann ist er irgendwann auch so von hier dem Eisdrachen dann auch so eingekesselt, dass er gar nicht mehr wegkommt.
Ja.
Also von daher kann ich es mir zumindest bei Ihnen auch so weit erklären, dass man sagen kann, okay, der kommt da jetzt nicht mehr so weit.
Also ich glaube, wenn man so von Deus oder aus der Plural Dei ex machinae genervt ist oder von sogenannten Fake-Outs, also einfach so Charaktertonen gemutmaßen, die keine sind. Dein Beispiel nennt hier grauer Wurm, der in der ersten Reihe steht und ja auf eine Armee Eiszombies trifft und dann eben aber trotzdem später nochmal gezeigt wird, wie er mit ein paar Kratzen im Gesicht dasteht und denkt, und man sich denkt, ach so, okay, ja. Geht ja doch ganz gut. Also wer sowas hasst, ich glaube, für den ist die lange Nacht keine gute Episode, weil das gibt es eben noch und nöcher. Und es gibt immer wieder Szenen, denen einem eben die Kamera und der Schnitt suggerieren, oh, so und so ist gerade was ganz Böses passiert. Und dann sehen wir sie eben eine halbe Stunde später doch relativ lebendig dann an dem Burgzinn oder sonst wo stehen. Also sehen eigentlich alle Hauptfiguren früher oder später wieder kämpfenderweise an anderer Stelle wieder. Und manchmal ist eben auch die Geografie der Ereignisse nicht so ganz klar. Zum Beispiel, also wenn Jorah dann Daenerys am Ende zu Hilfe kommt, wir sehen, glaube ich, Jorah irgendwie im Innenhof von Winterfell. Und drei Minuten später taucht er eben dann weit draußen auf dem Schlachtfeld plötzlich überraschend hinter Daenerys auf und rettet sie vor Eiszombies. Und ich dachte, wo kommst du denn her? Also daran merke ich dann aber auch in solchen Momenten, ich will jetzt auch gar nicht hier auf Logik rumreiten, dass mich da die Episode einfach so ein bisschen verloren hat. Weil ich habe die auch etwas krude Logik überhaupt nicht hinterfragt zu Beginn, weil es einfach so super stimmungsvoll war. Und die ersten 20 Minuten haben mich so gepackt. Ich habe überhaupt nicht, ich habe mir gar keine, nicht die Frage gestellt, wie, ja, woher kommt Melisandre? Einfach weil es so atmosphärisch so dicht war, so toll. Aber ich muss sagen, ab einem bestimmten Punkt hat mich dann eben dann doch hat mich die Schlacht dann eben doch so ein bisschen gelangweilt, ist das falsche Wort, aber sie wurde mir ein bisschen zu monoton. Und dann habe ich eben plötzlich angefangen, die Logik des Ganzen so ein bisschen zu hinterfragen und auch irgendwie meine Gedanken fingen an zu wandern, wie, wo ist eigentlich Arya? Weil die verschwindet ja so ab Minute 40 einfach aus der Episode und taucht dann eben so ganz kurz vor Schluss wieder auf. Oder, ja, was machen eigentlich Sansa und Tyrion nach dem Moment, wo sie so dieses gemeinsame, kommen wir halten uns an den Händen und blicken uns so einmal in die Augen, in diesem Moment haben. Also sehen sie so wegstürmen, aber danach eben gar nichts mehr von ihnen. Und
aber das fand ich wiederum gut, dass es tatsächlich auch eben diese Momente gab, also wo ja zum Beispiel dann Arya dann so die auch wirklich fixen Foxy in dem Moment war, wo man auch wirklich das erste Mal wieder seit langem gesehen hat, dass sie Angst hatte, wo sie sich dann irgendwie durch den, ich glaube, das ist sogar die Bücherei, wo sie sich dann so nach und nach so durchschleicht.
Oh, der war toll.
Das war schön und so. Und weil es halt wirklich mal so kurze, ruhige Momente gab oder eben mit der Krypta, so wo dann Tyrion total gefrustet ist, dass er nichts machen kann so und Sansa dann ihn zurechtweist von wegen so, okay, wir können wirklich nichts tun und das Wichtigste ist halt so, dass wir uns dessen auch bewusst sind und wo die auch ihre schönen Momente auch zusammen hatten und was natürlich alle prophezeit haben, so von wegen so, weil ständig betont wurde in der Folge so, die Krypta ist der sicherste Ort, das wurde glaube ich um die 7, 8 erwähnt so und es war so klar so, dass es eben nicht der sicherste Ort ist und so. Aber was mich auch gewundert hat, war dann so, als Arya dann Sansa am Anfang dann eben runterschickt in die Krypta und so und ihr dann halt so dieses Dranglas-Dolch-Ding gibt und sie dann sagt, ja, ich weiß nicht, wie man damit umgeht, wo ich mir auch so dachte, Moment mal, hatte John nicht anfangs der 7. Staffel noch verordnet, sodass sowohl Frauen als auch Kinder und so auch Schwertkampf üben sollten, um sich zu verteidigen, wo ich mir auch so dachte, wäre das nicht sinnvoll gewesen, für Sansa da mitzumachen?
Ja.
Um sich ein bisschen zu wehren, aber
ja. Sie trifft immer die gute Entscheidung, geht eben in die Krypta. Was Sam da draußen auf dem Feld sollte, ist mir bis jetzt auch nicht ganz klar. Weil eigentlich tut er nichts, außer im Schlamm zu liegen und sich retten zu lassen. Und dann ist noch irgendwann die Schlacht vorbei.
Ja.
Er ist eben ein Bücherwurm. Und ich finde das auch total okay. Das macht eben auch seine Figur so sympathisch. Er ist auch so ein bisschen ein Platzhalter für den Zuschauer, für uns vielleicht etwas nerdige Menschen da draußen, die gerne Bücher lesen und Fantasy-Serien gucken und so weiter. Und ich will ihn gar nicht da kämpfen sehen. Ich war fast so ein bisschen enttäuscht, dass Ed ihn dann retten muss und Ed als Belohnung dafür Messer oder Speer oder was auch immer in den Rücken bekommt. Wir sehen es ja nicht genau.
Nee, das ist in dem Moment, wo ich sehr schwer. Wir hatten schon versucht, das so rauszufinden. So, was genau ist das eigentlich mit was
gesprochen wird? Konntest du. Es gab so ein paar Klagen im Nachgang darüber, dass vieles schwer zu erkennen ist, weil die Episode spielt eben nachts und Streaming ist auch technisch noch nicht anscheinend so auf der Höhe, dass man da irgendwie gestochen scharfe Bilder mit hohen Kontrastwerten übertragen kann. Hast du Probleme gehabt, irgendwas zu erkennen oder zwischendurch mal irgendwie dich an den Augen gekratzt, gerieben?
Also nicht wegen der Dunkelheit, das wurde ja von sehr vielen kritisiert. Also bei uns war eher das Problem, wir haben zum Schlafzimmer geguckt, weil es der einzige Raum ist, wo es wirklich komplett dicht dunkel machen konnten, sondern eher so die Streaming-Qualität, weil bei uns die Wände einfach so mega dick sind und dadurch war natürlich das Bild immer wieder mal ein bisschen pixeliger und dementsprechend hatten da eher Einbußen, aber jetzt nicht wegen der Dunkelheit. Also das war nicht das Problem so, aber es war halt nie wirklich mega gestochen scharfes Bild, aber das war eher die Streaming-Qualität an sich, also es lag jetzt nicht wirklich an der Dunkelheit und so. Das machte schon Sinn, dass man sagt, okay, das ist einfach nachts und so und das, die einzigen Lichtquellen, die wir haben, sind dann halt nur mal die Feuerstände oder sowas dann Von daher, also das war jetzt für mich nicht so das Problem. Ja. Ich hatte aber auch jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas großartig verpasst hätte.
Nee, hast du auch nicht, hast du auch nicht. Aber es gab dann eben Klagen, die ich nicht nachvollziehen kann, wie zum Beispiel, man sieht nicht, wer stirbt und wer nicht. Und ich dachte, ja, eigentlich, die nennenswerten Tode, also Ed, Lyanna, Beric, Jorah, Theon, Melisandre, sieht man eigentlich alle sehr gut, muss ich behaupten.
Ja.
Und ich habe dann eben auch jemanden mal gefragt, der sich damit sehr, sehr gut, also sehr viel besser auskennt als ich, der eben auch digitales Mastering macht für optische Datenträger und die Person, dessen Namen ich glaube ich jetzt nicht nennen darf, sagte auch, das ist, Streaming ist da einfach noch nicht so weit. Also selbst wenn man wirklich tolles HD-Streaming hat, also in Full HD, ich habe es jetzt auf drei Medien ausprobiert, also auf dem Fernseher, der relativ alt ist, von uns angeguckt, auf dem Laptop-Monitor und nochmal auf meinem Smartphone, es ist gleichermaßen verwaschen. Also selbst wenn du dir das Ding in Full HD anguckst, das ist einfach mit diesen wirklich sehr, sehr dunklen, mit diesen Schwarzwerten kommt einfach Streaming nicht so gut klar. Das ist dann wahrscheinlich eher sowas, so ein Vergnügen, das auf Blu-ray oder auf 4K, HD, irgendwas, pipapo, wie das heißt, dann zu gucken. Egal, wie man es guckt, ich glaube, so richtig glücklich wird man damit nicht. Da ist die Technik vielleicht doch noch nicht weit genug. Aber ich habe jetzt auch keine Klagen gehabt, muss ich sagen. Ich war aber dennoch dankbar, dass Melisandre zwischendurch auch mal für Feuer gesorgt hat, auch wenn sie sich dafür einige Male ein bisschen viel Zeit lässt, denn da konnte man immer ein bisschen mehr sehen. Brennende Schwerter sind
hilfreich. Der Herr des Lichts, der wollte offenbar nicht so unbedingt sofort reagieren. Ja. Also, das fand ich aber auch gut so, dass es dann eben auch nicht immer sofort dann einfach mal so mit dem Fingerschnippen funktioniert, sondern dass dann auch gerade, wo es ja darum ging, dann so diesen Wald dann irgendwie anzuzünden.
Oh, lässt sie sich Zeit, wie sie da rausschreitet. Oh, geh schneller, dachte ich.
Ja gut, das war die auch ein bisschen merkwürdig, aber dann, wo sie wirklich davor steht und dann versucht dann irgendwie das Ding anzuzünden so und das will und will und will einfach nicht funktionieren, das fand ich wiederum dann auch ganz gut so, dass es dann auch so einen gewissen Spannungsmoment dann auch ergeben hat, also von daher.
Was machen denn die Eiszombies in der Bücherei? Suchen die sich ein bisschen Lektüre aus? Das habe ich auch gefragt, was machen die da?
Das weiß ich nicht.
Ja. Weil die waren alle kämpferweise draußen, also ihre Schwestern und Brüder und irgendwie so ein halbes Dutzend Eiszombies liefen in der Bücherei rum und
ja, die wirken auch sehr gechillt, so. Das hat mich auch etwas irritiert. Die müssen auch eigentlich da wirklich dann so wie so ein Ameisenschwarm dann einfach so reinpreschen und so und dann einfach alles niederreißen, was irgendwie geht dann so. Aber wir brauchen ja den Spannungsmoment mit Arya, die dann vor sich hin schleichen kann.
Also ich muss sagen, alles in allem, also was so einfach das Handwerk dahinter betrifft, ist es auf jeden Fall ein total gelungener Kraftakt seitens hier HBO und des Regisseurs und der Showrunner. Das ist, sieht super aus, es sieht besser aus als die meisten Kinofilme. inhaltlich, ja, mal sehen, wohin es führt. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, weil es könnte ja sein, dass wir jetzt mehr Politik kriegen und ich liebe Politik in Game of Thrones. Das ist das, worum ich mich in die Serie verliebt habe, neben der Tatsache, dass mich die Figuren angesprochen haben, war immer das Politische. Und das hat mir eben auch gefehlt in den letzten Staffeln. Ich hoffe, es führt nicht einfach dahin, dass wir jetzt weitere Geschwisterkonflikte kriegen und nochmal eine Schlacht dann eben um King's Landing und Drachenkämpfe, ja, gerne mehr Gelaber, möchte ich sagen. Ich glaube, das ist keine populäre Meinung, weil ich glaube, die meisten Menschen sind einfach heiß auf diese Schlachten-Episoden und ich mag die ja zum Teil auch. Ich finde Spoils of War oder Hardhome spitze, aber so eine Episode pro Staffel reicht mir.
Ja, also man muss es auch nicht ausreizen, finde ich. Also irgendwann wird man auch dessen müde. Also ich mag ja auch lieber eher so diese dialoglastigen Sachen dann, aber das war ja, glaube ich, in den letzten Folgen, die wir zusammen besprochen haben, auch eigentlich ziemlich deutlich, dass ich da mit so Action-Szenen immer so ein bisschen, ja, nicht unbedingt Probleme habe, aber zumindest jetzt nicht so begeisterungsfähig bin. Also da mochte ich jetzt eben gerade bei dem Auftakt der 8. Staffel mit diesen Charaktermomenten, das mochte ich einfach viel lieber, weil dann einfach das viel mehr über die Figuren auch erzählt hat, weil hier war ja doch verhältnismäßig wenig Dialog im Laufe der 82 Minuten, die wir jetzt zu Gesicht bekommen haben. Und da war, ich habe mich dann quasi immer so danach gesehen, so von, okay, redet doch mal miteinander und so. Das war dann schon sehr, sehr schön. Und ja, aber was ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut fand, war ja, oder auch auf jeden Fall sehr schlüssig fand, war ja dann eben so, wo er dann auch der Bluthund dann irgendwann völlig so ausgenockt ist, im Sinne von so, er kann jetzt einfach gar nichts machen, so weil einfach das mit dem Feuer so extrem jetzt geworden ist, sodass er einfach bewegungsunfähig geworden ist. Das fand ich dann auch wirklich stringent, sodass man wirklich gesagt hat, okay, das ist einfach immer noch seine Schwäche. Und dann erst in dem Moment, wo Dondarrion dann irgendwie meinte, von wegen, ja, weil es irgendwie darum geht, so von wegen so, ja, wir haben gar keine Chance, wir kämpfen gegen den Tod, so. Und er dann noch sagt so, ja, sagt das ihr mal so und dir eben den Tod, der mehr als gut kennt und so. Und da rafft er sich dann aus und rettet sie ja auch sogar. Und das fand ich sehr, sehr schön.
Ja. Noch abschließende Gedanken zu den bisherigen drei Episoden oder wollen wir noch kurz über unser Tippspiel reden, was ja für uns jetzt nicht so erfolgreich verläuft?
Wir können ja erstmal kurz nochmal über das Tippspiel reden und dann nochmal so ein finales Fazit dann so.
Ja, sehr gerne. Und den ein oder anderen, die ein oder andere Holprigkeit jetzt hier in insbesondere meine Rhetorik, Anne redet ja immer hier gestochen scharf und präzise, ist uns hoffentlich verziehen, denn wir haben keine Zeit.
Ich jetzt sitze genau andersrum. Ich habe immer das Gefühl, ich stammel mir irgendwie
eins richtig. Wir haben heute tatsächlich keine Zeit für einen finalen Schnitt, weil wir uns eben jetzt auch zum Ziel gesetzt haben, das aufzunehmen und dann auch möglichst schnell in den Feed zu stellen, damit ihr möglichst bald auch was davon habt. Also nicht erst nach, weiß ich nicht, Episode 5. Und wenn das jetzt schon wieder total out ist. Ja, Zwischenstand, Tippspiel. Du bist besser als ich, nachdem du ein bisschen die Regeln variiert hast oder angepasst hast. Aber sag mal, was geht? Naja, was
heißt angepasst? Aber zumindest, wir hatten dann geguckt gehabt, so wie streng sind wir dann ab einem gewissen Punkt? Also im Grunde genommen können wir ja noch, sind wir noch relativ frisch ja beim Tippspiel. Also dann so von wegen, wer wird auf den Eis und Thron landen, können wir ja eh noch nicht sagen. Und ja, also es ging ja eigentlich in den ersten drei Folgen darum, wer stirbt als erstes.
Ja.
Und zumindest, wenn wir für uns beide dann sprechen,
mein heißer Tipp,
sowas von dem Leben.
Ja. Aber ich hatte das Gefühl, also in der ersten Episode, oder es ist die zweite Episode, in der wir diese Befreiungsaktion haben, nein, es ist die erste Winterfell.
Die erste.
Spielen ja zumindest noch Euron und Theon einigermaßen prominente Rollen. Und ich war mir relativ sicher, ich liege ganz gut. Ich war mir nicht sicher, ob ich tatsächlich das Glück habe, dass Theon ist derjenige ist, der als erster ins Gras beißt, was mein Tipp war, durch das Mordwerkzeug Schwert, das mutmaßlich dann Euron führt gegen ihn. Aber da die beiden eben doch relativ stark gefeatured wurden, dachte ich, ja doch, hier Patrick, du hast ein gutes Gespür gehabt. Nichts ahnt, dass uns die achte Staffel überhaupt keine nennenswerten Toten bescheren würde bis zu Episode 3. Außer den jungen Lord Karstark, der aber eben nicht wählbar war bei uns, weil er in den vorherigen Staffeln keine Rolle gespielt hat.
Nee, ich glaube, wir haben ihn auch nur ein einziges Mal tatsächlich gesehen
davor. Ja. Also, aber auch ein tolles Bild, muss man sagen. Also dieses auch sehr gruselig.
Oh ja, das war wirklich creepy. Ja, nee, also von daher, und ich hatte ja dann damals ja noch auf Varys getippt, der dann durch einen Untoten dann gekillt wird. Und zumindest was den Untoten betrifft, so liege ich aktuell ein bisschen näher dran. Jetzt ist nur die Frage, wie genau gehen wir jetzt davon aus? Weil wir haben ja jetzt gelernt, im Grunde genommen der erste prominente Tod, den wir sehen, ist Ed. Also der, hier ist nochmal der schwermütige Ed, glaube ich, übersetzt dann.
Genau.
Den wir irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatten, mussten wir dann gestehen. Aber es war ja auch, als wir das Tippspiel erstellt hatten, war auch noch gar nicht klar, hat er diese Staffel überhaupt überlebt.
Ja.
Das war noch nicht bewusst. Ich meine, klar, so Leute wie Dondarrion und Tormund, so, die waren zwar ja dann auch dort, aber die hat man ja dann durch schon Trailer und sowas hat man ja schon gesehen, aha, die sind noch da. So, aber das wussten wir bei Ed ja gar nicht. Deswegen hatten wir ihn jetzt da nicht so aufgeführt.
Wir wollten auch die Regeln ein bisschen auflockern und sagen, na gut, Ed haben wir vergessen oder konnten wir nicht wissen. Dann nehmen wir eben Lyanna, also wer Lyanna tippt, die wir auch durchaus auch genannt hatten als Option. Das
wäre die zweite.
Oder die, ja genau, soll meinetwegen den Punkt haben. Aber auch Lyanna hat niemand getippt. Und also mussten wir leider zum Schluss kommen für die Antwort, korrekte Antwort auf die Frage, welche noch lebende Nebenfigur aus mindestens einer vergangenen Staffel stirbt in Season 8 zuerst, kriegt niemand, der teilgenommen hat, bisher einen Punkt. Und wir eben auch nicht. Aber Anne dafür, für immerhin die richtige Mordwaffe, nämlich die Untoten oder Weißen Wanderer. Kannst du haben. Ja. Können alle anderen, die das getippt haben, eben auch haben. Auch wenn sie dieser Antwort den falschen Toten zugeordnet haben.
Ja, also wir hatten ja auch schon überlegt gehabt, so, weil im Grunde genommen wird ja Ed ja dann eben quasi von einem Untoten aufgespießt mit einer gewissen Waffe. Und da hatten wir eben überlegt gehabt, so zählt in dem Moment jetzt tatsächlich diese Stichwaffe oder zählt in dem Moment dann auch schon der Untote? Und ja,
ich glaube,
wir haben jetzt irgendwie darauf geeinigt, dass quasi beides zählt.
Alles gut. Es gibt noch so viel mehr Punkte zu holen bei den späteren Fragen. Also allein 3 Punkte für jeden korrekt getippten Überlebenden unter den Hauptfiguren. Also das ist noch einiges zu holen. Und wer bisher nichts abgegriffen hat, Punkte seit ich dem oder der sei gesagt, da kommt noch einiges. Also
ja, nicht also wir haben ja auf jeden Fall noch genug Gelegenheiten und so. Und also zumindest was so Untote betrifft, so, da haben es ja durchaus auch einige getippt dann so, also das waren ja schon mal locker, wenn ich das hier richtig überschlage, sind das ja schon knapp 30% gewesen.
Ja, ja.
Also von daher war ja nicht ganz so verkehrt.
Nee, ist schon gut so.
Ja.
Ja, wie siehst du mit dem positiv gestimmten Blick auf die verbleibenden Episoden, denkst du dir, ja, das kann ja nichts werden, jetzt wo die Hauptbedrohung eliminiert ist, oder was denkst du?
Ich hoffe ein bisschen auf eine Überraschung. Hm. Also ich bin schon sehr, sehr freudig auf den letzten 3 Folgen. So, ich bin da sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird. So. Aber ich hoffe halt nur, dass da noch irgendwas kommt, so, womit wir nicht rechnen. Was das Ganze nochmal ein bisschen eine höhere Ebene gibt. So, weil jetzt einfach nur so die Aussicht von wegen, wir haben jetzt eine Schlacht dann eben in King's Landing, so, wo der Norden auf den Süden dann trifft. So, habe ich das Gefühl, da fehlt irgendwie noch was. Also da muss noch irgend so ein Twist dann noch sein. Und ich hoffe, den kriegen wir noch in irgendeiner Form.
Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Also man muss ja sagen, wirklich den Showrunnern, den Autoren David Benioff und D.B. Weiss steht wirklich Tür und Tor offen. Es gibt keine Romanvorlagen mehr. Sie haben den Segen von George R. R. Martin quasi zu machen, was sie wollen. Also Martin hat sie ja beraten zum Ende der Serie, damit sie zumindest so ein bisschen an seine Bücher anlehnt. Aber sie haben sehr große Freiheiten. Und sie haben eben auch keine Verträge mit dem laufenden Ensemble in dem Sinn, dass dann eben 3 Spin-offs geplant sind, von wegen die große Cersei-Show oder Tyrions Gag-Parade oder irgendwie sowas in der Art. Nee, ich meine, es wird eine Prequel-Serie geben, ab 2020, eher 21 wahrscheinlich. Aber hier mit Game of Thrones können sie im Grunde machen, was sie wollen. Sie konnten die ganze Welt in die Luft jagen, wenn sie wollten. Also sollen sie nicht, müssen sie nicht, aber ich wünschte mir auch, sie bringen da nochmal eine Wendung rein, die uns wirklich überrascht und uns auch ein bisschen einfach aus den Socken haut, so wie sie es zuletzt vielleicht noch in Staffel 4 geschafft haben mit dem Tod von Oberyn Martell und davor eben mit der Roten Hochzeit. Also einfach nochmal so ein Moment, oder wie in Baelor, Netz, Enthauptung. Einfach so ein Moment, bei dem ich auch als Zuschauer hochspringe von der Couch und schreie, was? Was soll das denn?
Ja, irgendwie sowas erhoffe ich mir auch dann so. Also wir sind ja mal gespannt. Also wir hatten ja dann auch ja dann so getippt, so von wegen so, ja, wer wird die Serie dann als Herrscher beenden oder nicht und so, und wer wird letztendlich überleben. Das fand ich auch sehr schön, so eben, wenn man sich dann bei uns das Tippspiel mal anguckt. Also wir haben ja Einsicht darüber, so prozentual, wer wie getippt hat. Es gibt bei gewissen Figuren sehr, sehr, sehr klare Tendenzen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und bei manchen ist es doch sehr uneins, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Also zum Beispiel, mal um ein Beispiel rauszupicken, Bran. Mhm. Das ist sehr, sehr 50-50. Dann so, ob er dann am Ende noch da bleiben wird oder nicht. Das fand ich auch sehr interessant. Wohingegen so andere Figuren sehr, sehr eindeutig dann eher auf der lebenden Liste gelassen werden und andere dann eher auf der toten Liste.
Ja, ja. Ja, kann man verraten. Ich glaube, nach Ansicht unserer Tipper hat Tyrion Lannister die größten Überlebenschancen und Cersei.
Dich gefolgt von Arya
und Cersei mit Abstand die geringsten. Also Cersei landet bei unter 5%.
Was schon ziemlich eindeutig ist. Also ja.
Mal gucken, vielleicht irren wir uns alle. Also auf jeden Fall kann man da rauslesen ein bisschen, was die Serie tun müsste, um uns wirklich zu überraschen. Nämlich, weiß ich nicht, Arya und Tyrion in eine tiefe Grube schubsen. Und dann werden auf jeden Fall, glaube ich, einige überrascht.
Definitiv. Oder auch so, wer dann am Ende auf dem Thron sitzen wird. So. Also die doch ziemlich große Mehrheit ist tatsächlich quasi unserer Ansicht, dass gar keiner auf dem Thron sitzen wird. Ne? Mal gucken.
Wir werden sehen.
Ja. Also mein Mann zum Beispiel, der tippt darauf, dass Sansa dann am Ende herrschen wird. Mal gucken, ob er recht hat.
Ja, was
hat auch darauf getippt, dass Brienne als erstes stirbt.
Was meine liebe Frau tippt, darf ich gar nicht sagen. Das ist Quatsch. Aber
ja.
Wer weiß, was noch passiert.
Ja, wir lassen es überraschen. Mhm. Ja, aber ich bin sehr guter Hoffnung, was das Ganze betrifft. Und
ja. Ich wollte doch sagen, ich liebe dich, Schatz. Das ging jetzt sicher nicht anders, sondern an meine Frau.
Ich glaube, sie weiß das auch auf jeden Fall.
Ich nenne sie auch nicht Schatz. Ich glaube, dafür muss ich mir gleich was anhören. Aber ich danke dir. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das war super. Ich bin so froh, dass wir die Zeit gefunden haben, das nochmal zu machen. Und dass wir quasi dann nicht die ganzen Wochen jetzt noch ausharren müssen, bis wir endlich mal darüber reden können. Sodass wir jetzt noch schon mal sagen können, okay, ihr habt schon mal so einen Eindruck gewonnen. So, wie sind unsere Gedanken dazu? Und ja.
Bis dahin, ja, hört Klassiker-Fable, hört Kostüm-Fable, möchte ich sagen. Folgt Anne bei unter @kostümfrau bei Twitter oder mir unter @bahnhofskilo bei Twitter und auch bei Facebook, und ebenso heißt auch mein Podcast. Also viel Hörstoff, wer denn uns noch weiterhören möchte, nicht auf unsere Stimmen verzichten kann. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und
ja.
Tschüss, Anne.
Tschüss, Patrick. Wir hören uns.